Breitbandbesprechung.
Wir haben gerade schon über den Krieg in der Ukraine gesprochen und der hat ja viele Schauplätze. Auch im Netz wird er ausgetragen und gefühlt können wir uns ja in Echtzeit von den schrecklichen Ereignissen einen Eindruck verschaffen.
In fast allen sozialen Netzwerken begegnen uns Bilder und Videos vom Krieg. Zusätzlich gibt es zahlreiche Memes, Aufrufe und Statements. Die kommen nicht nur von Privatpersonen, Menschen vor Ort, Opfern der russischen Angriffe. Auch der russische und der ukrainische Staat posten in den sozialen Netzwerken.
Ja, der Journalist Ivo Mainzen hat sich für die Neue Zürcher Zeitung angeschaut, wie die beiden Seiten den Messenger-Dienst Telegram nutzen, der hierzulande ja vor allen Dingen für die Verbreitung von Desinformationen bekannt ist. In Osteuropa aber ist das ein wichtiger Kanal für politischen und aber auch oppositionellen Austausch. Und dass Russland die Medienberichterstattung zensiert und Berichterstattung dort Propaganda ist, das ist ja bekannt.
Deshalb wollten wir erst einmal von ihm wissen, wie er denn die Postings der ukrainischen Seite einschätzt. Denn neutrale Informationen sind das natürlich auch nicht. Die kann es ja auch nicht geben, wenn man selbst Partei in einem Krieg ist.
Diese Informationen sind natürlich nicht neutral, das ist klar. Das ist ein Krieg. Das ist ein Krieg, in dem die Ukraine um ihr Überleben kämpft gegen einen übermächtigen Gegner. Und das heißt natürlich auch, dass die Ukraine sehr viel Propaganda macht und dass sie auch sehr viele Informationen rausgibt, die schwer zu überprüfen sind. Muss man aber auch sagen, dass vieles von dem dann auch ja noch einmal von Experten in Westeuropa, in den USA versucht wird zu überprüfen. Aber grundsätzlich sind das natürlich keine neutralen Informationen, die aus der Ukraine kommen.
Wobei man bei Russland ja ganz deutlich sieht, dass da gezielt Fakes und Lügen verbreitet werden, um die Invasion da in die Ukraine zu rechtfertigen. Das ist dann aber schon eine deutlich andere Qualität, oder?
Bin ich auch der Meinung. Und ich glaube, vor allem ein fundamentaler Unterschied ist, dass in der Ukraine ja weiterhin auch eine sehr große Bandbreite an Medien auch aus dem Ausland konsumiert werden, zugänglich sind, was in Russland immer weniger der Fall ist. Also da sieht man schon, dass in Russland diese parallele Realität und auch wirklich sehr aktive Versuche, eine andere Darstellung zu unterdrücken, dass das dort sehr viel stärker ist. Und das sieht man dann auch an den Informationen, die rausgehen und an den sehr grundlegenden Tatsachen, beginnend bei der Tatsache, dass das ein Krieg ist und nicht eine Spezialoperation und dass man das zum Beispiel in Russland nicht sagen darf, ohne dafür bestraft zu werden. Das ist, glaube ich, schon einmal ein grundsätzlicher Unterschied.
Sie haben sich ja für die Neue Zürcher Zeitung angeschaut, was auf Telegram zum Krieg in der Ukraine geteilt wird. Und in Ihrem Artikel kommen Sie dann zu der Erkenntnis, also Neutralität gibt es auf Telegram kaum und die zentralen Themen, die werden diametral entgegengesetzt dargestellt. Wie ist da jetzt Ihre Einschätzung? Also wie gut sind die Informationen, die die ukrainische Bevölkerung erreichen?
Es ist ja spannend, diese Telegram-Kanäle, weil wir sind in einer Zeit, wo unglaublich viel Information geteilt wird über die sozialen Medien und eben auch auf Telegram. Das ist ja ein Messenger-Dienst, der bei uns relativ unwichtig ist, aber im ehemaligen, also im postsowjetischen Raum ist der sehr bedeutsam. Und die Ukrainer haben da einerseits natürlich sehr viele alltägliche Informationen, die sie erreichen. Da geht es um ganz viele Dinge wie, wo kann man Schutz finden, wie muss man sich verhalten bei Luftangriffen und so weiter. Also das sind sehr grundlegende Informationen, wie man sich verhalten muss, um zu überleben einerseits. Aber andererseits ist natürlich klar, dass auch die ukrainische Seite den Leuten auch klare Instruktionen gibt, was man zum Beispiel nicht auf die Social Media stellen soll. Man soll zum Beispiel keine Militärobjekte fotografieren. Und wenn man diese staatlichen oder sagen wir pro-ukrainischen Kanäle auch anschaut auf Telegram, da ist dann natürlich sehr viel Information da, die halt einen Teil des Krieges zeigt. Also sagen wir, das sind dann halt viele Bilder von Bombardierungen, das sind zivile Opfer, das sind Bilder von Zerstörungen russischer Kolonnen durch die ukrainische Armee. Das ist nicht unbedingt falsch. Ich glaube auch nicht, dass das falsche Informationen sind, dass das Fake News sind, aber es ist natürlich nur eine selektive Darstellung des Krieges.
Aber es gibt ja wahrscheinlich auch die Bilder von zerstörten Einrichtungen, zerstörten ukrainischen Einrichtungen, dann die katastrophale Situation der Menschen in Mariupol. Solche Bilder dienen ja wahrscheinlich dann auch eher der russischen Strategie, oder? Also eben dann die ukrainische Bevölkerung zu demoralisieren.
Ja, wobei ich finde das eine bemerkenswerte Sache, dass die Russen da relativ wenig machen in die Richtung. Man hat das Gefühl, auch wenn man die russischen Propagandakanäle anschaut, da geht es eigentlich nur um das eigene Publikum. Und das Einzige, was man tut, um die Ukrainer zu demoralisieren, ist einerseits, dass man sich sehr aktiv an Soldaten wendet, mit der Aufforderung, sie sollen sich ergeben. Das ist ein Aspekt. Und sonst versucht man aber eigentlich sehr stark, die Ukrainer als Bösewichte darzustellen. Es ist grundsätzlich immer von den Faschisten in der Ukraine die Rede. Es ist immer die Rede, dass die Ukrainer die Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde verwenden würden. Und das verfängt natürlich in Russland, aber ich glaube nicht, dass das bei der ukrainischen Bevölkerung verfängt, weil dort ist es ja schon klar, wer diesen Krieg begonnen hat. Und es ist auch glasklar, wen man in diesem Krieg unterstützt. Und die Unterstützung für die Politik, für die Armee ist zumindest in diesem Zeitpunkt sehr groß und überwältigend. Wie sich das entwickeln wird, wenn das noch einmal ein, zwei Monate weitergeht, kann natürlich niemand sagen, das ist klar.
Und wenn wir das jetzt mal umdrehen von der Perspektive, also eben auf die Ukraine, also welches Publikum soll denn da, also von zumindest den offiziellen ukrainischen Kanälen erreicht werden, wenn es jetzt speziell auch um Social Media geht? Also können Sie da eine Strategie erkennen?
Ja, also es ist eine meiner Meinung nach sehr ausgeklügelte Strategie und auch eine deutlich geschicktere Strategie, als die Russen fahren. Weil im Gegensatz zur russischen Propaganda spricht man eben ein sehr breites, auch internationales Publikum an. Und das sieht man nur schon daran, dass diese Kanäle standardmäßig in mindestens 3 Sprachen senden. Es gibt sehr viele Nachrichten, die auf Russisch verfasst sind. Es gibt natürlich auch sehr viele auf Ukrainisch. Und es gibt auch viele, die auf Englisch verfasst sind, wo man sich wirklich auch mit Appellen, wo auch zum Beispiel die Reden von Präsident Zelensky standardmäßig auf Englisch übersetzt werden, wo man versucht, diesen internationalen Support zu mobilisieren. Und das tun die Ukrainer ja auch zu Recht und sehr erfolgreich.
Glauben Sie denn aber, Sie haben jetzt Präsident Zelensky angesprochen und die Inhalte, die tatsächlich dann hier auch in den Medien ausgespielt werden, die er produziert, dass diese Inhalte genügend reflektiert und in einen Kontext gestellt werden?
Von den Medien im Westen, meinen Sie?
Genau.
In der ersten Zeit, denke ich, wurde das teilweise relativ unkritisch übernommen. Und es ist natürlich schon auch die Frage, was übernimmt man und wie bedient man da dann allenfalls auch ein russisches Narrativ? Das ist natürlich eine Frage, die sich Medien stellen. Ich denke schon, dass in Zukunft da mehr Fragen kommen werden. Und ich glaube jetzt, es geht ja weniger darum, vielleicht was Zelensky sagt, sondern es geht dann halt auch um gewisse anderen Praktiken, die man schon kritisch hinterfragen muss. Und da würde ich einmal mehr zu den Kriegsgefangenen auch kommen. Also das finde ich eigentlich den heikelsten Aspekt, dass einfach diese Kriegsgefangenen von beiden Seiten auf diesen Social Media ausgestellt werden und auch auf sehr herabwürdigende Weise behandelt werden. Und das verstößt natürlich gegen die Genfer Konvention.
Vielleicht hat das nicht jeder gleich vor Augen. Wie werden da Bilder von Kriegsgefangenen genutzt?
Ja, es ist wirklich ziemlich faszinierend, weil es passiert auf verschiedenen Ebenen. Es gibt einerseits wirklich Bilder von diesen Befragungen von Kriegsgefangenen, wo ihnen Fragen gestellt werden wie, ja, wieso bist du hierher gekommen, was machst du überhaupt hier? Nicht direkte Misshandlungen, aber wo man schon sieht, das sind Befragungen, die auch so gestellt werden, wo die Leute teilweise Sachen auch auswendig lernen. Das ist der eine Aspekt, aber ein ungleich vielleicht sogar wichtigerer Aspekt ist, dass die Ukrainer eine relativ breite Kampagne gestartet haben, die sich eben auch an Russen richtet, auch mit Anrufen an Familienmitgliedern von Menschen oder von Soldaten, die in diesen Gebieten kämpfen, wo sie zum Beispiel sagen, dein Sohn ist in Gefangenschaft, und da richten sie sich zum Beispiel direkt an Mütter und fordern die Mütter auf, selber in die Ukraine zu kommen, um ihren Sohn abzuholen, der werde ihnen dann quasi übergeben. Und das wird offenbar auf relativ breiter Front wird das gemacht. Und da haben auch Leute sich beschwert, dass sie Anrufe kriegen, die gar nicht unbedingt Familienmitglieder im Kriegsgebiet haben. Aber es gibt dann auch zum Beispiel noch einen anderen Kanal auf Telegram, wo auch Bilder von getöteten Soldaten, von Passinformationen verteilt werden und geteilt werden. Und das soll auch offensichtlich dazu dienen, den Druck zu erhöhen auf die russische Regierung, die ja bisher nur sehr wenige Todesopfer überhaupt eingestanden hat. Also da sind ja die Zahlen enorm unterschiedlich. Während die Russen von 500 reden, reden die Ukrainer von über 12.000 getöteten Russen. Und auch das ist ein Beispiel dafür, wie schwer diese Zahlen überprüfbar sind.
Sagt Ivo Mainzen. Mit dem Journalisten von der Neuen Zürcher Zeitung haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen, wie der Krieg in der Ukraine auch im Netz ausgetragen wird.